Deutschlandfunk Marktplatz.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Fleisch essen oder lieber nicht? An dieser Frage scheiden sich Geister und Tischgemeinschaften. Es gibt immer mehr Vegetarierinnen und Vegetarier und die möchten nicht einfach Kartoffeln mit Gemüse, sondern eine komplette und leckere Mahlzeit. In einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr zählten sich 10% der Befragten zu den Vegetariern, doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, und zu den Veganerinnen und Veganern zählten sich 2% der Befragten, ebenfalls eine Verdopplung im Jahresvergleich. Viele Menschen möchten zwar auf Fleisch, Wurst und Fisch nicht komplett verzichten, es aber öfter mal weglassen, und andere sind neugierig auf neue Ideen für die Küche. Und diese Sendung richtet sich an alle, die an Alternativen zum Fleisch interessiert sind. Fleisch ersetzen, nahrhaft, gesund und umweltschonend und natürlich lecker, das ist der Titel dieser Sendung. Im Handel gibt es immer mehr Fleischersatzprodukte, also vor allem aus Pflanzen hergestellte Stücke, die so ähnlich schmecken sollen wie Fleisch. Allerdings kann man Fleisch auch ganz anders ersetzen, beispielsweise durch Pilze oder Gemüse. Auch das ist Thema dieser Sendung. Vielleicht haben Sie auch Ihre eigenen Ideen, die können Sie gerne vorstellen. Und auch für Ihre Fragen sind wir da und die stellen Sie so.
Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail marktplatz@deutschlandfunk.de.
Die Antworten kommen heute von drei Fachfrauen. Zugeschaltet aus Freising bei München ist Dr. Anna Martin, Gruppenleiterin Texturierte Lebensmittel beim Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum vor wenigen Tagen bestandenen Doktortitel. Frau Martin, Sie forschen daran, wie man pflanzliche Fleischersatzprodukte verbessern kann. Aber zunächst mal die Sinnfrage, warum sollte man Fleisch überhaupt ersetzen?
Also guten Morgen zusammen. Vielen Dank erstmal, Herr Ehring, für die Einladung. Warum sollte man Fleisch ersetzen? Also es macht schon allein aus ökologischen Gründen sehr viel Sinn, denn Sie können sich vorstellen, wenn wir natürlich weiterhin auf die Tierernährung bauen, dann führt das dazu, dass wir sämtliche pflanzliche Ressourcen, die wir global anbauen, erstmal über den Umweg des Tieres schicken und wir zur Tierernährung wesentlich mehr Energie benötigen in Form von Kilokalorien, als wir dann letztlich von einem Stück Fleisch sozusagen wieder in die menschliche Ernährung zuführen können. Und das führt zu einer negativen Bilanz, so gesehen. Und deswegen lohnt es sich zu gucken, inwieweit wir pflanzliche Zutaten direkt der menschlichen Ernährung zuführen können.
Elisa Brunke ist uns aus Hamburg zugeschaltet. Sie beschäftigt sich seit über 10 Jahren mit veganer Ernährung. Und auf sie bin ich durch ein Kochbuch gekommen, das Sie geschrieben haben. No Meat Today, geliebte Klassiker, vegan interpretiert ist der Titel. Und darin spielen industriell hergestellte Fleischersatzprodukte nicht die Hauptrolle. Auch an Sie die Frage nach dem Warum des Ersetzens von Fleisch.
Guten Morgen. Danke erstmal, dass ich da sein darf. Also für mich ist das eigentlich ein Zusammenspiel und also ich denke mir eher, warum sollte man das nicht ersetzen? Einmal aus ethischen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen und natürlich auch aus Umweltaspekten. Also für mich hat es einfach nur Vorteile, sich pflanzlich zu ernähren.
Annalena Klapp ist Ernährungswissenschaftlerin und Referentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVeg International. Das ist eine Organisation, die sich für vegetarische und vegane Lebensweise einsetzt. Guten Morgen, Frau Klapp, und was ist für Sie der Sinn?
Ja, schönen guten Morgen. Ich kann mich meinen Vorrednerinnen da im Prinzip nur anschließen. Für mich sind es 5 Gründe, die dafür sprechen, Fleisch zu ersetzen. Es ist die Gesundheit, es sind die Tiere, es ist der Umwelt- bzw. der Klimaschutz, eine gerechte und nachhaltige Ressourcennutzung und natürlich der gute Geschmack der pflanzlichen Küche.
Fleischersatzprodukte, dieser Begriff hat sich eingebürgert, obwohl er ziemlich sperrig ist und vor allem ältere Menschen an die Nachkriegszeit erinnert. Damals gab es zum Beispiel Kaffeeersatz und man freute sich über echten Bohnenkaffee. Fleischersatzprodukte gibt es allerdings heute in einer Zeit, in der echtes Fleisch in Hülle und Fülle zur Verfügung steht. Die Rohstoffe stammen aus Pflanzen, Frau Klapp, aus welchen vor allem?
Also oftmals werden Soja, Erbsen und auch Weizeneiweiß genutzt, also insbesondere auch Hülsenfrüchte. Und wir können jetzt gerade beobachten, dass auch immer neue oder weitere alternative Rohstoffe hinzukommen, wie auch zum Beispiel Hanf oder auch Pilze.
Wenn Sie sich beteiligen möchten, dann können Sie das gerne tun. Rufen Sie uns an unter der in ganz Europa kostenlosen Telefonnummer 00800 44 64 44 64. Schreiben Sie eine Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und wenn Sie gern zurückgerufen werden möchten, weil Sie auch Sie in der Sendung vorkommen möchten, dann schreiben Sie Ihre Telefonnummer drauf, dann können wir Sie auch zurückrufen. Der Inbegriff von Fleischersatz ist für mich Tofu. Das schmeckt erstmal nach nichts. Frau Brunke, kann das ein Vorteil sein?
Klar, also es ist schon ein Vorteil insofern, dass man daraus dann alles machen kann, also wie so eine unbemalte Leinwand. Und ich finde, ein Stück Fleisch schmeckt erstmal ja auch nach nichts, also nicht so wirklich lecker ist es nicht, wenn man das nicht würzt, mariniert und entsprechend zubereitet. Und aus Tofu kann man richtig leckere Sachen machen, wenn man die richtigen Gewürze hat und weiß, wie man das Ganze zubereiten muss.
Wie lange muss man marinieren und welche Gewürze wären besonders geeignet?
Also, das kommt ganz drauf an, was man erreichen möchte. Man kann zum Beispiel Räucherpaprika nehmen für ja diese typischen Fleischaromen. Und was auch super ist, ist Flüssigrauch oder Rauchsalz. Es geht beides. Knoblauchpulver und Zwiebelpulver sind super und natürlich Sojasauce. Genau, alles, was so ein bisschen diesen deftigen Geschmack und die Würze reinbringt. Und ich würde sagen, je länger, desto besser. Also gerne ruhig über Nacht marinieren, aber es reichen auch mal 2 Stunden.
Frau Martin, Rauchsalz, Flüssigrauch, was ist das?
Ja, also das sind natürlich natürliche Aromen, wie wir die auch hier bei der Herstellung jetzt in der Forschung zum Beispiel benutzen, haben den Vorteil, dass sie eben genau den Geschmack versuchen zu imitieren, den wir von Fleisch kennen, beziehungsweise ja, ich würde sagen, dass die Gewürze, die sich zur Marinierung oder zum Marinieren von Fleisch eignen, auch direkt auf Fleischersatzprodukte zum Beispiel übertragen lassen. Also wir arbeiten da tendenziell mit den gleichen Gewürzen.
Wird Räuchertofu auch mit diesen Substanzen hergestellt?
Fragen Sie mich, Herr
Ja,
Ehrling?
ja.
Ich gehe davon aus, also ich muss sagen, ich bin keine Gewürzspezialistin, sondern eher in der Technologie verankert, also bis man sozusagen zum Fleischersatzprodukt kommt. Aber ich gehe davon aus, dass man Räuchertofu auch durchaus mit marinieren oder dergleichen oder sogar im ähnlichen Räucherverfahren, wie wir das vielleicht von getrockneten Wurstwaren kennen, anwenden kann.
Vielleicht wissen es Frau Brunke oder Frau Klapp genauer.
Also ich muss sagen, ich habe jetzt auch noch nie Räuchertofu selber hergestellt. Deshalb weiß ich nicht genau, wie die Verfahrensweise da ist.
Aber Sie kennen Sticky Tofu, das steht auch im Kochbuch.
Sticky Tofu, genau, das ist ein Rezept von mir. Da muss ja noch nicht mal mariniert werden, der Tofu, sondern da rührt man quasi die Marinade an. Dann wird der Tofu gebraten und dann gießt man das über den Tofu und ja, der kriegt dann so eine leckere Hülle einfach. Es wird so ein bisschen crunchy, saftig und super würzig.
Soja wird in der vegetarischen Küche auch sehr viel verwendet. Soja kommt aus tropischen Ländern, häufig zumindest. Muss dafür Regenwald weichen, Frau Klapp?
Genau, da muss man ein bisschen genauer hinschauen. Also für Soja, das in das Tierfutter geht, da wird tatsächlich der Regenwald abgerodet. Also das Soja, was im Regenwald angebaut wird, geht zu über 90% in die Tierfuttermittel. Das heißt, es steckt in Fleisch, Milch und Eiern drin. Und das Soja, was zu Lebensmitteln verarbeitet wird, also sowas wie Tofu, Sojamilch etc., das wird häufig sogar in der EU angebaut, also zum Beispiel in Italien, in Österreich, aber auch teilweise in Deutschland und ist dann auch häufig biozertifiziert. Von daher wird dafür kein Regenwald abgeholzt.
Da gibt es noch die spezielle Variante Tempeh. Was ist das und wo verwendet man das?
Geht
Soll ich
die
mal
Frage an
antworten?
mich oder
Ja, ja.
Also ich antworte jetzt einfach
Ja,
mal kurz.
gerne. Okay.
Tempeh, genau, ist ein fermentiertes Produkt aus Sojabohnen und die Sojabohnen sind ganz da drin. Und
Das
die, genau, das wird
heißt, die
fermentiert und
zerbeißt
dadurch.
man dann auch, das sind ganze Bohnen.
Ja, genau. Das ist aber schon ein fester Block auch. Also die Konsistenz ist auch fester als beim Tofu. Ist auch nicht so, im Tofu ist ja immer ein gewisser Wassergehalt, das hat man da nicht. Also es ist wirklich, ja, schon ein ganz anderes Produkt, obwohl beides aus Soja ist.
Es gibt noch eine ganze Reihe weiterer Rohstoffe für Fleischersatz oder mit denen man Fleisch ersetzen kann. Und einer davon ist Seitan. Und da die Frage, gibt es den auch glutenfrei? Frau Klapp vielleicht.
Nicht, dass ich wüsste, weil Seitan ist ja pures Weizeneiweiß. Also es ist ja quasi reines Gluten.
Das heißt, ist es reines Weizeneiweiß? Warum verwendet man das?
Naja, weil sich das besonders gut für die Herstellung von so Fleischalternativen anbietet, weil es in der Textur etwas zäher ist, sag ich mal, und dadurch kann man ganz gut so Strukturen nachbauen. Also das entsteht ja im Prinzip einfach, das kann man sogar selbst herstellen, wenn man einfach mal eine Packung Weizenmehl nimmt und das immer wieder auswäscht, dann hat man dann zum Schluss so eine leicht klebrige Masse und das ist das Weizengluten. Das ist sozusagen der Klebstoff, der auch das Brot am Ende zusammenhält.
Lupinen sind ein anderer Rohstoff für Fleischersatz. Frau Martin, wo verwendet man die?
Also bei der technologischen Herstellung von Fleischersatzprodukten kommt ein Gerät zum Einsatz, das sich Extruder nennt. Kommt aus dem Lateinischen. Extrudere bedeutet eigentlich nur hinauspressen. Und die Lupinen werden zuerst mit klassischen Müllereischritten zerkleinert und unter anderem entölt. Und dann versucht man, das Protein sozusagen aus der Pflanze zu gewinnen. Und anschließend schickt man die Pflanzen zusammen mit Wasser in den sogenannten Extruder. Und was da passiert, das kann man sich vorstellen wie ein ja, überdimensionierten Teigknete eigentlich. Also wir mischen mit Wasser, wir fördern, wir kochen das Ganze auf und am Ende schicken wir es durch so eine Art Fließkanal oder Kühlkanal und dadurch kommt es dazu, dass sich das Protein und das Wasser in eine gewisse Richtung ausrichtet und wenn Sie das Produkt dann, wenn es sozusagen fertig ist, so ein bisschen ja, händisch auseinanderziehen, dann können Sie eine Faserigkeit erkennen, die an Muskelfleisch erinnert und da kommt die Lupine zum Beispiel zum Einsatz bei diesem Herstellungsverfahren.
Herr Betzwieser, Martin Betzwieser aus Frankfurt hat uns geschrieben, er ist seitdem er 17 ist, er ist 1966 geboren, vegetarisch. Auslöser war ein Klassenausflug in einen Schlachthof, bei dem er miterlebte, wie ein automatisches Hammer- oder Bolzenschussgerät daneben ging. Und in der Anfangsphase, so schreibt er, schmeckten vegetarische Produkte wie gemähtes Heu und waren eher Alternativen für Esserinnen mit schlechten Cholesterinwerten, die nicht auf Fleischgeschmack verzichten wollten. Und mittlerweile gibt es seit vielen Jahren gute und leckere Produkte und die Methoden würden immer besser. Das ist ja ein Lob für Sie, Frau Martin. Wie machen Sie das?
Ja, also finde ich ganz toll, diese E-Mail oder diesen Kommentar, weil ja häufig so viele Vorurteile eigentlich bestehen gegenüber der Lebensmittelindustrie oder auch jetzt mir als Lebensmittelforscherin. Aber ich finde es ganz klasse. Also ich kann mich erinnern oder ich höre oft von Kolleginnen und Kollegen, die hier schon 15 Jahre in diesem Forschungsfeld sich befinden, dass früher eine wahnsinnige ja, Aversion bestand gegenüber dieses ganze Pflanzenprotein, ja. Verarbeitung generell. Und also wenn Sie jetzt mich fragen, in meinem Alltag gibt es ganz häufig zurzeit lokale Metzgereibetriebe oder Milcherzeuger, die daran interessiert sind, ebenfalls Produkte ja, auf den Markt zu bringen, die vegetarischen oder veganen Hintergrund haben. Und das finde ich eine sehr tolle und ja, faszinierende Entwicklung.
Das heißt, Fleischersatz macht man auch aus Milch oder aus Eiern?
Also Eier werden häufig als Bindemittel eingesetzt bei vegetarischen Fleischersatzprodukten, bei veganen natürlich nicht. Und ja, die Milch kommt jetzt meines Wissens nach nicht zum Einsatz. Man stellt aber natürlich pflanzliche Surrogate her aus verschiedenen Pflanzen und ersetzt damit einfach die Kuhmilch.
Wie wird denn der Geschmack Fleisch ähnlich? Es gibt ja Ersatzprodukte vom Typ Rind, vom Typ Schwein, vom Typ Hähnchenfleisch. Wie machen Sie das?
Also wir versuchen weitestgehend natürlich auf artifizielle Aromen zu verzichten und versuchen das zum Beispiel über natürliche Aromen zu erzeugen, wie beispielsweise einen Hefeextrakt. Den finden Sie ja auch in klassischen Fleischprodukten. Weiterhin kann man verfahrenstechnisch auch herangehen an die Sache. Also mit einer gewissen Temperaturführung bei der Herstellung können Sie Proteine dazu bekommen, so ein bisschen zu reagieren, wie Sie das auch beim Brotbacken tun. Ja, da entsteht ja auch so ein brandiger, röstiger Geruch, wenn man so an frisches Brot denkt. Und ähnliche Aromen können wir auch erzeugen, wenn wir eben verfahrenstechnisch bei der Herstellung schon Temperaturführung zum Beispiel optimieren.
Frau Klapp, gut durchbraten ist ja wichtig beim Fleisch, auch wegen möglicher Salmonellenbelastung. Oder es soll eben innen noch rot sein, wegen des Geschmacks. Wie gut muss denn ein Sojaschnitzel durchgebraten werden?
Das kommt so ein bisschen auf das Produkt an, beziehungsweise den Hersteller. Aber generell haben wir natürlich ein deutlich geringeres Risiko von Lebensmittelinfektionen durch die pflanzlichen Ersatzprodukte, weil ja eben die Nutztierhaltung, beziehungsweise die Lebensmittel, die da aus oder von den Tieren hergestellt werden, eine Hauptinfektionsquelle von Salmonellen und Co. sind. Also natürlich sollte man das Sojaschnitzel auch entsprechend der Packungsanweisung zubereiten. Das Risiko einer Lebensmittelvergiftung ist aber tatsächlich deutlich niedriger.
Das heißt, es ging auch ein bisschen kürzer möglicherweise.
Wie gesagt, immer drauf schauen, was da geraten wird, ist ja auch dann immer eine Geschmacksfrage. Wenn man das nur eine Minute anbrät, könnte es wahrscheinlich auch einfach geschmacklich nicht so der Hit werden. Aber theoretisch gibt es ja auch, es gibt ja auch viele Tofu-Bratwürstchen, die kann man sogar roh, also roh in Anführungszeichen verzehren. Also das ist ja dann einfach der zubereitete Tofu und den kann man auch unerhitzt sich in den Salat zum Beispiel schnibbeln.
Frau Brunke, bei Ihnen im Kochbuch habe ich wenig Fleischersatzprodukte gefunden, wenn man mal von Soja absieht. Verwenden Sie
Ja.
die?
Eigentlich nee, nicht so wirklich oft. Also mir ging es in dem Buch auch darum zu zeigen, dass man eben auch Dinge ganz einfach selber machen kann, da viele Leute ja auch Ersatzprodukte ablehnen. Und ich finde es super, dass es sowas gibt, aber ich habe einfach Spaß dran, meine eigenen Sachen herzustellen. Vor allem ist es auch gar nicht so aufwendig.
Frau Martin, die Inhaltsstoffe bei Fleischalternativen oder Fleischersatzprodukten, sind die denn vergleichbar mit dem Fleisch? Fleisch gilt ja als Eiweißlieferant, Lieferant von Eisen, Vitaminen der B-Gruppe und so weiter.
Also da achten wir jetzt bei der Entwicklung stark darauf, dass wir uns an der Zusammensetzung eines klassischen Stück Fleisches jetzt in dem Fall orientieren. Also sogar die Aminosäurezusammensetzung versuchen wir durch Kombinationen aus Pflanzenproteinen so stark zu optimieren, dass wir in der Gegend von einem Fleisch zum Beispiel landen. Fettgehalt ist eine ähnliche Geschichte. Da wird auch versucht, sich ranzutasten an den Fettgehalt, den Fleisch mitbringen würde. Und generell natürlich wenn Sie jetzt die Inhaltsstoffe einer klassischen Fleischwurst mit einer veganen Wurst vergleichen, dann finden Sie ähnliche Dinge, wobei ich festgestellt habe, dass die Zutatenlisten von einem Fleischwurstring etwa wesentlich extremer und länger ist als die von einer veganen oder vegetarischen Alternative.
Vitamin B12 ist für Veganer ja immer das kritischste Produkt oder der kritischste Stoff. Setzen Sie den zu oder muss man den woanders herholen?
Kann man unter Umständen machen. Also es gibt aber auch andere Lebensmittel, Zusatzstoffe wie etwa Hefeextrakt, die natürlicherweise bereits Vitamin B12 enthalten. Aber es wird auf jeden Fall gemacht, dass wir das zusetzen, wenn das Lebensmittel eigentlich einen Mangel davon aufweisen würde, ja.
Eine Pflanze, die sich in letzter Zeit als fleischähnlich bewährt hat, ist die Jackfruit. Frau Brunke, wie verwendet man die in der Küche? Ich habe es
Ja.
ausprobiert, kurz mariniert und schmeckte nicht. Was war mein Fehler?
Nee, also die muss man wirklich länger marinieren, ist mein Tipp. Das hatte ich nämlich am Anfang auch, als ich das erste Mal gemacht habe. Und dann, genau, am besten wirklich über Nacht marinieren mit richtig schön kräftigen Gewürzen. Und dann kann man super gut ein Gulasch daraus machen. Das habe ich zum Beispiel in meinem Buch. Oder auch ein Pulled Jackfruit Burger, also so wie Pulled Pork. Und das schmeckt richtig gut. Muss man halt ordentlich würzen und ein bisschen Zeit geben.
Frau Klapp, ein weiterer Rohstoff, den ich noch vor den Nachrichten ansprechen wollte, ist Erbsenprotein. Was ist da der Vorteil und wo verwendet man das vor allem?
Ja, Erbsenprotein ist ja so der neue Star am Himmel der Fleischalternativen. Kann im Prinzip genauso als Basis als Rohstoff verwendet werden wie auch Soja. Der große Vorteil ist, dass wir es hier auch regional anbauen können. Es ist auch ohnehin im Anbau sehr nachhaltig, weil es gut für die Böden ist, also die Bodenfruchtbarkeit fördert. Und ist eben auch eine sehr gesunde Proteinquelle, liefert gleichzeitig aber auch Ballaststoffe, die ja zum Beispiel im tierischen Fleisch nicht enthalten sind.
Noch einmal herzlich willkommen zur Sendung Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon und zugeschaltet drei Fachfrauen. Dr. Anna Martin vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung in Freising, Annalena Klapp vom Vegetarierverband ProVeg, zugeschaltet aus Berlin, und die Foodbloggerin und Kochbuchautorin Elisa Brunke aus Hamburg. Wir reden über Fleischersatz, wie man Fleisch nahrhaft, umweltschonend und lecker ersetzen kann, und Sie können sich an dieser Sendung beteiligen. Wählen Sie dazu die in ganz Europa kostenlose Telefonnummer 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie uns eine Mail. Die Adresse ist marktplatz@deutschlandfunk.de. Und die letztere Alternative gewählt hat ein Hörer namens Stefan, der hat uns geschrieben, auf die Frage, die vor den Nachrichten ein bisschen offen geblieben ist, wie Räuchertofu entsteht. Er sagte, das wird in einem Räucherofen geräuchert. Wir haben eine Tofu-Manufaktur um die Ecke, die machen das so. Womit diese Frage auch geklärt wäre. Und wir haben einen Hörer oder eine Hörerin in der Leitung. Guten Tag, mit wem spreche ich?
Guten Tag, am Telefon Catalina Kirschner. Ich bin selber Mutter von einer sehr konsequenten Veganerin, und wir wollten die ganze Familie uns auf Ernährung also vegan oder vegetarisch umstellen. Haben wir viele Produkte ausprobiert, und dabei habe ich festgestellt, dass ich zum Beispiel Soja gar nicht vertrage. Mein Mann genauso und am Ende auch meine Tochter, sowohl Tofu als verschiedene andere Sojaprodukte und auch zum Beispiel fermentierte Nahrungsmittel und so weiter, die sind für solche Leute wie wir, die auch anscheinend nicht das vertragen, haben wir manchmal keine so viel Auswahl und Alternativen. Gibt es Studien dafür? Gibt es Alternativen? Was könnten Sie dazu sagen?
Ja, herzlichen Dank für die Frage. Die richtet sich vielleicht an Frau Klapp. Soja-Unverträglichkeit, woran erkennt man, ob da Soja drin ist, und was soll die Hörerin tun?
Ja, also ob es drin ist, das ist ja deklariert, also ob es entsprechend enthalten ist. Soja ist ja auch ein Allergen, das heißt, das ist eigentlich immer gekennzeichnet, ob Soja enthalten ist oder nicht. Alternativ, für mich würde sich jetzt die Frage stellen, ob andere Hülsenfrüchte, also wie zum Beispiel Linsen, Erbsen und Bohnen, denn vertragen werden, weil das sind auch sehr, sehr gute Eiweißquellen oder auch für Eisen sehr gute Quellen. Ansonsten Vollkornprodukte sind auch sehr wichtige Nährstofflieferanten, und ja, viel Obst und Gemüse sowieso. Und genau, also die Frage, werden denn andere Hülsenfrüchte vertragen? Und ja, das wäre jetzt noch interessant.
Ja, sind Sie noch in der Leitung?
Ja, genau. Also tatsächlich, wir haben alles komplett durchgecheckt, und Hülsenfrüchte zum Beispiel, es tut mir echt auch leid, aber leider, wir vertragen die auch nicht so gut. Wir haben auch früher sogar sehr gerne zum Beispiel Linsen gegessen, und jetzt vertragen wir auch nicht. Und eben, also deswegen war für mich die Frage, es klingt so gut auch, und wir sind so interessiert, auch vegan uns zu ernähren, aber es gibt so viele Sachen, die mit der Zeit nicht mehr wirklich man verträgt, ne?
Darf ich da vielleicht mal kurz was sagen?
Ja, gerne.
Also was ich mir vorstellen könnte, ist, wenn man umstellt und plötzlich sehr viel Hülsenfrüchte isst und die haben einfach sehr viel Ballaststoffe, kann das sein, dass das erstmal einem nicht so gut bekommt. Deshalb sollte man sowas immer ein bisschen langsam machen. Und alternativ gibt es auch viele Fleischersatzprodukte, sage ich mal, die man nehmen kann, die nicht aus Hülsenfrüchten sind, wie zum Beispiel Sonnenblumenhack. Das finde ich super. Das lässt sich ganz einfach zubereiten, also ähnlich wie Sojaschnetzel. Und man kann damit wirklich alles machen, was man zum Beispiel mit Hackfleisch macht. Oder eben Jackfruit. Das funktioniert
okay.
auch gut.
Okay. Also ja, und dann es ist zweites, weil wenn man in einen Supermarkt geht, ich werde nicht keine Kette nennen, aber dann sieht man, diese Produkte speziell sind sehr, also unsichtbar fast, weil das überwiegend, was es da gibt, ist tatsächlich Soja in alle Varianten. Ne?
Also
Das
ich glaube,
stimmt.
wenn ich da aus der Sichtweise der Forschung noch mal ganz kurz ein bisschen optimistisch vielleicht in die Zukunft sprechen darf. Also was wir gerade beobachten, ist, dass in jedem Fall der Forschungstrend weg von Soja geht und wir uns unter anderem auf zum Beispiel Pseudocerealien fokussieren, ja, also Amaranth, Quinoa, Buchweizen, diese Urgetreidesorten, und wir versuchen daraus Fleischersatzprodukte herzustellen. Und ich denke, dass sich das in wenigen Jahren auch durchaus verändern wird. Also ich war teilweise auch schon in Supermärkten, wo es ein riesengroßes Regal gab mit veganen und vegetarischen Produkten, wo ich selbst überrascht war, wie stark dieser Markt einfach wächst und anschiebt. Und ich denke, dass es nur noch ein bisschen dauert und ja, wir demnächst auch definitiv sojafreie, tolle Produkte haben werden.
Ja, danke dafür.
Klasse, vielen Dank.
Herr Kruse hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kruse.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Was ist Ihr Anliegen?
Ja, also grundsätzlich stellt sich für mich die Frage, warum braucht jemand Fleischgeschmack, wenn er vegan essen möchte? Also ich
Das
sage jetzt mal vegane Schnitzel, vegane Frikadelle, vegane Fleischwurst. Also wenn ich eine Möhre esse, dann erwarte ich, dass die wie eine Möhre schmeckt und nicht mit irgendwelchen geräucherten Salz eingetunkt wird oder sonst irgendwas. Wenn ich Gemüse essen möchte, dann lasse ich mich da doch drauf ein. Also
Ja.
wenn ich zum Beispiel Tofu nehme. Also ich habe das mal probiert und ich habe dann festgestellt, wenn man das vorher einfriert und dann zubereitet, ergibt sich tatsächlich eine Textur, die wirklich wie beim Fleisch ist. Aber ich habe mich dann gefragt, also warum soll ich das so machen? Dann kann ich auch andere Alternativen nehmen, denn auch bei diesen Produkten wissen wir, dass die nicht oft, sage ich mal, nach tollen Standards hergestellt werden.
Ja, wer kann auf diese Anregung oder Frage antworten? Es ist ja eine eher persönliche Frage.
Ich würde gerne
Ja,
was
das
sagen, wenn
würde
ich
ich.
darf. Ah,
Ah.
sorry.
Hallo.
Ja, vielleicht erst Frau Brunke und dann Frau Klapp. Ich glaube, die beiden haben sich gemeldet.
Okay, also das ist meine Lieblingsfrage. Die kommt wirklich immer wieder. Warum muss man denn versuchen, Fleischgeschmack zu imitieren oder die Optik zu imitieren? Und ich sage immer, ein Schwein kommt auch nicht als Wurst auf die Welt. Das ist ja einfach
Das ist
praktisch.
ja
Also
vielleicht
die
ein
Form
Gulasch.
ist praktisch. Naja, aber es ist ja so. Also warum hat Fleisch jetzt so das Patent darauf? Es fällt einfach vielen Leuten leichter, auf vegan umzustellen, wenn sie den bekannten Geschmack haben, so, und wenn sie Dinge weiter essen können, die sie gerne mögen, weil sich viele ja einfach auch gar nicht jetzt wegen des Geschmacks entscheiden, vegan zu werden, sondern eben aus ethischen Gründen, aus Umweltaspekten und Co. Und ja, es ist einfach eine Erleichterung für viele. Also,
Frau
ja.
Klapp
Also
wollte
ich
ich.
denke, oh sorry.
Ja, oder wer?
Ja, ich würde gern, also ich mache es auch kurz. Es ist einfach so, egal in welche Ernährungsrichtlinie wir schauen, oder auch die höchsten umweltpolitischen Organe sagen, wir müssen weniger Fleisch essen, ja. Und allerdings ist es so, dass die Menschen eben Gewohnheitstiere sind, und wenn wir die Lust auf Fleisch mit einer gesünderen, umweltfreundlicheren Alternative befriedigen können, für die kein Tier sterben muss, was spricht dagegen? Also Fleischalternativen erleichtern uns den Weg hin zu einer stärker pflanzenbasierten Ernährung und ermöglichen einfach einen nachhaltigeren, gesünderen und auch einen tierfreundlichen Genuss. Und ich vergleiche das immer ganz gern mit dem Nikotinpflaster für Menschen, die aufhören wollen zu rauchen. Es ist nicht notwendig, aber es macht die ganze Sache doch deutlich einfacher.
Frau Martin hatte sich auch noch dazu gemeldet, glaube ich.
Ja, ich kann mich, Frau Klapp, einfach nur anschließen. Ich wollte nur noch hinzufügen, dass die Zielgruppe von Fleischersatzprodukten sind für mich nicht Vegetarier und Veganer per se, da diese ja auch jahrelang sehr gut ausgekommen sind ohne Fleischersatzprodukte. Also für mich ist die Zielgruppe Nummer eins derjenige, der gerne grillt, der Fleisch total liebt, ja, und sich schwer tut, das zu ersetzen. Aber vielleicht so ein bisschen auch der, ja, ganzen Klimaschutzdebatte geschuldet, natürlich wirklich bestrebt ist, Fleisch in einer guten Art und Weise für sich zu ersetzen. Und dementsprechend denke ich, dass die Produkte sich vor allem daran richten. Und ich bin davon überzeugt, dass wir sie auch jetzt nicht die nächsten 50 Jahre herstellen und konsumieren werden, sondern dass es sehr schnell einen Trend zu ganz neuen Produktkategorien geben wird, die wir jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm haben, aber die sich dann aus diesem gesamten Pflanzenproteintrend entwickeln werden.
Frau Henoch hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Henoch.
Ja, moin in die Runde.
Was ist Ihr Anliegen?
Ich habe genau zwei Fragen, die beide in dieselbe Richtung gehen. Und zwar wurde von der Jackfrucht gerade berichtet. Ich habe mal gegoogelt, die kommt, glaube ich, aus Indien. Wie sieht es da mit dem ökologischen Fußabdruck aus, wenn man doch versuchen will, durch vegetarische Ernährung den ökologischen Fußausdruck etwas Abdruck zu minimieren? Und wie sieht das genau die gleiche Frage mit der Herstellung von den Fleischersatzprodukten, die ganzen Maschinen, die betrieben werden müssen und diese ganzen Schritte, die da durchzuführen sind. Wie sieht es da mit dem
ökologischen? Ja, herzlichen Dank für die beiden Fragen. Die erste Frage zur Jackfruit vielleicht an Frau Klapp und die zweite Frage an Frau Dr. Martin.
Ja, die Jackfruit, die wird natürlich importiert und die hat nicht ganz so optimalen ökologischen Fußabdruck im Vergleich zu anderen pflanzlichen Fleischalternativen. Im Vergleich zu Fleisch müsste man sich es auch nochmal anschauen, je nach Anbaumethode, je nachdem, wo das Fleisch, wie das, ob es konventionelles oder Biofleisch ist. Aktuell zur Jackfruit gibt es noch nicht so viele Daten, wo es eine Studie gibt. Das ist das Umweltbundesamt. Das hat ja letztes Jahr Fleischersatz sich auf Pflanzenbasis genauer angeschaut und festgestellt, dass eben die Produkte auf der Basis von Soja, Weizen oder Erbsen im Vergleich zu Rindfleisch weniger als ein Zehntel der Treibhausgase emittieren und auch einen deutlich geringeren Wasserverbrauch und Flächenverbrauch aufweisen. Also wir müssen uns klar machen bei der Produktion von Lebensmitteln. Da fällt immer oder da wird immer CO2 emittiert, da wird immer ein gewisses Maß an Fläche und Wasser verbraucht. Aber bei pflanzlichen Fleischalternativen ist es de facto, das zeigt die Studienlage, deutlich geringer als beim tierischen Fleisch.
Frau Martin, zur industriellen Herstellung.
Ja, also man kann es ganz gut vergleichen mit der industriellen Verarbeitung von klassischem Fleisch, weil wir ja versuchen, die Gerätschaften, die bislang verwendet werden, wie zum Beispiel Fleischkutter oder Füllmaschinen, die versuchen wir ja jetzt auch zu verwenden für Fleischersatzprodukte. Insofern verändert sich an den Kosten nichts. Und der große Vorteil an der Verwendung dieses besagten Gerätes, welches ich vorhin schon erwähnt hatte, des Extruders, ist es so, dass dieser Prozess 24 Stunden lang durchlaufen kann und so wahnsinnig Standzeit und sowas oder Batch-Verfahren vermieden werden und wir da eine extrem hohe Effizienz vorliegen haben. Und weiterhin vielleicht noch ein Satz zu den Zutaten. Also natürlich versuchen wir immer möglichst viel Protein aus der Pflanze zu extrahieren, um dann den Proteingehalt des Endproduktes hochzuschrauben. Allerdings spricht absolut nichts dagegen, auch mit Pflanzenmehlen zu arbeiten, also vergleichbar dann mit einem Weizenmehl, weil sich daraus ebenfalls sehr tolle Texturen erzeugen ließen. Das heißt, man muss nicht immer wahnsinnig viele Verarbeitungsschritte vorne wegstellen, um ein tolles Fleischersatzprodukt herzustellen.
Ja, danke dafür. Frau Stegemann hat uns angerufen. Guten Tag, Frau Stegemann.
Moin aus Aurich.
Ja, ich guten Morgen aus
Aurich. Eine Frage zur Herstellung von Tofu. Entschuldigung. Eine Frage zur Herstellung von Tofu und vor allen Dingen Seitan. Also Weizen hat ungefähr einen Proteingehalt von 13%. Und was passiert mit den restlichen 87%? Das ist hauptsächlich, sind hauptsächlich Kohlenhydrate, Fett ist auch dabei. Was geschieht damit? Wie wird das weiterverwendet?
Das ist, glaube ich, auch eine Frage an die Lebensmitteltechnologin Frau Martin.
Ja, also wenn wir natürlich Stärke als Seitenstrom zur Verfügung haben, dann kann dieser sehr gut verwendet werden in allgemeinen Backwaren unter anderem. Also wir kennen das ja vom Brot, das besteht ja auch zu Teilen aus dem Weizengluten und dann aus der Stärke. Sie können damit, Stärke ist auch ein sehr gutes Hydrokolloid, jetzt fachsprachlich ausgedrückt. Das bedeutet, dass man es zur Stabilisierung zum Beispiel von Desserts und so weiter, das kennt ja jeder aus der Küche, verwenden kann. Insofern ist dieser Seitenstrom in jedem Fall nicht unbrauchbar, sondern lässt sich in vielen anderen Lebensmitteln noch sinnvoll einsetzen.
Ja, danke dafür. Der perfekte Ersatz für Fleisch vom Tier wäre Fleisch. Und zwar solches, das erzeugt wird, ohne dass ein Tier dafür getötet werden muss und ohne die damit verbundene Belastung der Umwelt. Seit vielen Jahren versuchen Forschende aus Stammzellen im Labor Fleisch zu züchten. Es wäre dem Original ähnlicher als Ersatzprodukte etwa aus Soja oder Lupinen. Wie weit diese Bemühungen bisher gekommen sind und ob das Fleisch wirklich so perfekt wird, diesen Fragen ist meine Kollegin Susanne Kuhlmann nachgegangen.
Zurzeit werden weltweit verschiedene Herstellungsverfahren für In-vitro-Fleisch erforscht. Anne Klatt befasst sich beim Umweltbundesamt mit Nachhaltigkeitsstrategien und Ressourcenschonung.
Ein weit verbreiteter Ansatz nutzt Muskelstammzellen, weil diese sich noch oft vermehren können. Die werden dann dafür in ein Nährmedium gegeben, das verschiedene Stoffe, die die Zelle zum Wachstum benötigt, enthält, zum Beispiel Amino- oder Fettsäuren und Wachstumsfaktoren. Dort vermehren sie sich dann und wandern sich in Muskelfasern um.
Ähnlich werden Fettzellen erzeugt, die mit den Muskelzellen vermischt und auf ein Trägergerüst aufgebracht werden. Das besteht meistens aus tierischem Kollagen, auf dem die Zellen zu einer größeren Masse zusammenwachsen.
Auf diese Weise kann von einem einzigen Spendertier eine vergleichsweise große Menge Fleisch erzeugt werden. Das heißt, das In-vitro-Fleisch hat das Potenzial zu einem echten Gamechanger in der Frage eines respektvolleren und angemesseneren Umgangs mit Nutztieren zu werden.
Noch nicht zufriedenstellend ist allerdings das Beschaffen des Nährmediums gelöst. Es wird aus dem Blut gewonnen, das Kälberföten aus dem Herz abgesaugt wird. Ein Vorgang, den die ungeborenen Tiere selten überleben. Die Forscher suchen nach Alternativen. Bis zur Markteinführung von In-vitro-Fleisch wird es noch dauern, aber die Arbeit daran kommt voran.
Mittlerweile soll es tatsächlich weltweit ein erstes Restaurant geben, in dem man kultiviertes Hühnerfleisch in Form von Chicken Nuggets probieren kann, und zwar in Singapur.
Erste Firmen könnten noch in diesem Jahr Fleisch aus dem Labor anbieten, doch es gilt, noch technische und ökonomische Hürden zu überwinden. Die Markteinführung dieses neuartigen Lebensmittels in der EU wäre dann immer noch weit entfernt, erläutert Sabine Klein von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Zunächst muss das Fleisch mal beweisen, dass es sicher ist, dass der Verzehr dieses In-vitro-Fleisches keine Gesundheitsgefahren birgt. Und dann wird das halt geguckt, sind da eventuell irgendwelche gesundheitsschädlichen Stoffe drin. Im Moment ist es beispielsweise so, dass dieses Nährmedium, was genutzt wird, um die Zellen zu vermehren, mit Antibiotika noch versetzt wird, damit sich in diesem Nährmedium keine Krankheitserreger vermehren. Oder entstehen vielleicht irgendwelche Stoffe, die die Gesundheit gefährden?
Könnte es gesünder sein, In-vitro-Fleisch zu essen?
Fleisch und tierische Lebensmittel sind eine wichtige Quelle für Salmonelleninfektionen beispielsweise, also Lebensmittelinfektionserreger. Dann könnte es den Vorteil haben, dass dieses unter sozusagen sterilen Bedingungen im Bioreaktor gewonnene In-vitro-Fleisch tatsächlich für den Menschen eine deutlich geringere oder keine Gefahr bietet, sich mit Krankheitserregern aus dem Fleisch zu infizieren. Man könnte zusätzliche Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe dazugeben und vielleicht auch Cholesterin, was ja heute teilweise ein Problem ist, weil es im Fleisch ist. Das könnte man da eventuell extrahieren. Man könnte vielleicht gesündere Fettsäuren dran machen. Also es lässt sich halt bei diesem, ich sage jetzt mal, Laborbaukasten ziemlich viel auch verändern.
Sollte Fleisch künftig in großem Stil aus dem Labor kommen, hätte das vielleicht positive Effekte für Umwelt und Klima, sagt Anne Klatt vom Umweltbundesamt.
Es gibt Indizien dafür, dass die Herstellung von In-vitro-Fleisch im Vergleich zu herkömmlichen Rindfleisch sehr viel weniger Agrarflächen beansprucht und weniger Treibhausgase dabei emittiert werden.
Wird dagegen mit der herkömmlichen Produktion von Schweinefleisch und Geflügel verglichen, könnte die Bilanz ungünstiger ausfallen. Möchten wir überhaupt Fleisch von geschlachteten Tieren gegen Laborfleisch eintauschen? Was passiert mit den Landwirten und was mit den Weideflächen?
Mit Blick auf ökologische Aspekte fällt mir da auch das Grünland ein. Also wenn es nur In-vitro-Rindfleisch gäbe, aber keine Kuhmilch aus dem Labor, stellt sich zunächst mal die Frage, was man mit dem Rindfleisch macht, das bei der Milchproduktion anfällt. Wenn allerdings in der Milchproduktion eine ähnliche technische Produktionsinnovation stattfinden würde, und auch daran wird ja geforscht, könnte beispielsweise das Grünland gefährdet sein. Grünland ist aus ökologischer Perspektive vorteilhaft gegenüber der Ackernutzung und wird bisher halt zum großen Teil auch für die Rinderhaltung genutzt.
Und würde es dafür nicht mehr gebraucht, könnte Grünland aufgeforstet oder im Fall ehemaliger Moorflächen wieder vernässt werden.
Über Laborfleisch war das ein Beitrag von Susanne Kuhlmann. Und passend dazu kam heute die Pressemitteilung der Firma Supermeat aus Tel Aviv. Die stellen kultiviertes, also künstlich hergestelltes Hühnerfleisch her und haben bei einer Blindverkostung das Ergebnis erhalten, dass es von traditionell gezüchtetem nicht zu unterscheiden sei. Frau Brunke, Sie haben ein Buch geschrieben, Klassiker vegan interpretiert. Da gibt es viele internationale Gerichte drin, aber auch traditionelle Gerichte, wie man die bei uns in Deutschland viel isst. Und ein Klassiker, den wir bei uns zu Hause ausprobiert haben, sind Königsberger Klopse aus Tofu statt aus Hackfleisch. Mit der klassischen Variante zum Vergleich haben wir das gemacht. Und das Ergebnis bei uns war, es schmeckt lecker, aber doch ganz anders als Königsberger Fleischklopse. Und die Ursache war für mich Verwendung von Ahornsirup im Rezept statt Sardellenpaste. Das sind ja doch Zutaten mit unterschiedlichen Akzenten. Ist es gewollt, dass es doch ein bisschen anders schmeckt?
Also mein Ansatz ist nicht, dass es eins zu eins komplett genauso schmecken muss, sondern ich nehme mir quasi die Gerichte als Inspiration und mache dann neue pflanzliche Interpretationen, so ein bisschen angelehnt daran. Aber ja, also ich finde, es wird schwierig, wenn man alles 100% ersetzen will.
Mhm. Wie kriegt man denn die Klopse so hin, dass sie nicht zerfallen? Bei mir war das so, die sind nicht zerfallen, aber sie waren so wenig haltbar vom Eindruck, dass ich mich nicht getraut habe, sie in die Soße zu schütten.
Also eigentlich, da sind ja, wie auch beim klassischen Rezept, ist da Dinkelbrötchen oder einfach, also Brötchen vom Vortag drin und Semmelbrösel, das sorgt eigentlich für eine gute Bindung.
Wie macht man ein vegetarisches oder veganes Essen deftig?
Ja, indem man deftige Gewürze auf jeden Fall verwendet. Und zum Beispiel habe ich ja auch vegane Rouladen hier drin. Da muss man natürlich auch schön anbraten, bekommt dadurch die Röstaromen, also wie bei klassischen Fleischgerichten eigentlich auch. Und wie ich vorher schon gesagt habe, Rauchpaprika ist ein super Gewürz für vegane Fleischalternativen, Sojasauce, Tamari, Senf, all diese Geschichten.
Mhm. Wer sich vegetarisch oder vegan ernährt, braucht Eiweiß. Was ist die beste Eiweißquelle, Frau Klapp?
Also als beste Eiweißquelle würde ich tatsächlich auch Hülsenfrüchte bezeichnen. Das sind echt so richtige Alleskönner, also Lebensmittel wie Sojabohnen, Erbsen oder Linsen. Natürlich auch Tofu und Tempeh, das kam ja vorhin schon mal zur Sprache, so diese Oldschool-Fleischalternativen. Und natürlich kann man als Proteinquelle auch die neuen Fleischalternativen auf Basis von Soja, Erbsen und Co. Nehmen. Aber auch Vollkorngetreide leistet einen wichtigen Beitrag zu unserer Versorgung mit Protein und Eisen. Also Eisen ist ja auch so ein Nährstoff, den wir gerne ersetzt haben wollen, wenn wir kein Fleisch mehr essen. Und ein gutes Beispielgericht, wo man alles gut abdecken kann, sage ich mal, ist Vollkornspaghetti mit einer roten Linsenbolognese und dazu vielleicht noch ein kleiner Paprikasalat. Da hat man nämlich eine gute Proteinversorgung und das Vitamin C aus dem Paprika sorgt dafür, dass unser Körper das Eisen aus den Nudeln und den Linsen noch besser aufnehmen kann. Mhm.
Noch einmal herzlich willkommen zum Marktplatz mit Georg Ehring am Mikrofon und zugeschaltet aus Hamburg, Berlin und Freising den Fachfrauen Elisa Brunke, Foodbloggerin und Kochbuchautorin Annalena Klapp von der Vegetarierorganisation ProVeg und Dr. Anna Martin vom Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung. Sie alle kennen sich aus mit Lebensmitteln, die aus einem ein fleischloses Gericht richtig lecker machen. Fleisch ersetzen, nahrhaft, gesund und lecker, darum geht es heute. Und im dritten Teil dieser Sendung sollen Ihre Fragen und Anregungen zum Thema im Mittelpunkt stehen. Und beginnen möchten wir mit einer weiteren Hörerin, die uns angerufen hat, Frau Hofmann aus Mainz. Guten Tag, Frau Hofmann.
Ja, guten Tag allerseits in die Runde.
Was ist Ihr Anliegen?
Ich habe im Jahr 2009 in Montreal in Kanada in einem chinesischen Imbiss einen Hühnerspieß gegessen, der fantastisch war. Und hinterher kommt der Besitzer und lacht und erzählt uns, das war kein Hühnerfleisch, das wäre ein Pilz gewesen. Und ich habe das nie vergessen, weil das so gut geschmeckt hat. Und dann habe ich mich informiert und eben erfahren, dass das zum Beispiel Chicken of the Woods, dass das ein Pilz sein kann, der heißt gemeiner Schwefelporling. Und dann habe ich gedacht, den muss es ja geben. Und ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen bei Google geguckt und man kriegt irgendwo die Pilzsamen, aber das als Hühnerfleisch gibt es nicht. Und da dachte ich, jetzt sind die Expertinnen da und ich frage mal nach.
Ja, eine knifflige Frage möglicherweise. Weiß jemand von Ihnen, wo man den gemeinen Schwefelporling möglicherweise in einem Asialaden bekommt als Hühnerfleischersatz?
Ich habe tatsächlich noch nie von dem Pilz gehört. Finde es super spannend. Mhm. Aber da muss ich leider jetzt passen.
Ja, aber umso interessanter, denn vielleicht ist das ja eine neue Spur.
Super, ich habe es mir direkt notiert.
Ja, ich würde Ihnen empfehlen, mal in einem Asialaden nachzugucken, aber auf die Idee sind Sie vermutlich auch schon gekommen.
Nein, ich bin jetzt seit 2 Jahren nicht mehr im Asialaden gewesen. Und mein Interesse ist aus neuerer Zeit, weil früher habe ich gedacht, ich werde dem wieder über die Wege laufen, aber das ist nicht so. Mhm.
Also was ich schon aus dem Nähkästchen plaudern kann, wieder von der Forschungsseite, dass durchaus relativ große Firmen auch im Moment daran arbeiten, aus Pilzen Proteinen zu gewinnen und sie dementsprechend zu Fleischersatz entweder zuzusetzen oder gänzlich daraus Fleischersatz herzustellen. Ich meine, es hat ja auch gesundheitliche Aspekte, nicht nur den hohen Eiweißgehalt eines Pilzes sich zunutze zu machen, sondern auch die zum Beispiel Purinlosigkeit eines Pilzes im Vergleich zu einem Fleisch hervorzuheben, diese Stoffe sind bei Gicht zum Beispiel ein bisschen problematisch.
Genau. Ja, genau. Die pflanzlichen Zusatzstoffe, die ja teilweise noch gar nicht kartiert sind, was wir alles für Nutzen haben, wenn wir Pflanzen essen.
Mhm. Zumindest
habe ich das so entnommen aus der Literatur.
Eine weitere Frage, die sich vielleicht an Frau Klapp richtet, welche Zusatzstoffe sind da besonders wertvoll?
Welche Zusatzstoffe aus den Pflanzen?
Welche pflanzlichen Stoffe besonders wertvoll sind für die Ernährung, ja.
Erstmal haben wir natürlich die gesamte Bandbreite an Vitaminen, aber vor allem auch die sekundären Pflanzenstoffe und die Ballaststoffe, die uns ja eben pflanzliche Lebensmittel liefern. Das ist ja auch der große Vorteil, den sie haben gegenüber den tierischen. Also ja, genau.
Ja, danke und danke für die Frage. Ich würde gerne noch ein bisschen bei Pilzen bleiben. Frau Brunke, Sie haben zum Beispiel ein Rezept Speck aus Shiitake-Pilzen. Was ist da das Besondere?
Der wird auch mit dem Flüssigrauch, das ist echt so eine Geheimzutat, wird der Pilz mariniert und mit Tamari oder Sojasauce. Und das bekommt eben einfach dadurch so eine super rauchige Note. Und ich muss sagen, dieser Speck hat bisher wirklich jeden überzeugt.
Mhm. Pilze in der Ernährung, sind die in der Lage, Fleisch gut zu ersetzen von den Inhaltsstoffen? Kann da jemand aus der Runde vielleicht was zu sagen?
Also würde sagen, die Nährstoffe sind sind schon anders.
Das heißt, Pilze.
Ja, würde ich mich anschließen.
Natürlich.
Ich glaube, man muss ja schauen, ne? Das Protein will man ja meistens ersetzen, ob man das da hat, je nach Sorte. Man muss es dann auch, wahrscheinlich kommt das auf die Konzentration an, aber das Nährstoffprofil unterscheidet sich schon sehr. Was es aber nicht automatisch schlecht macht. Also ich finde, wir müssen auch ein Stück weit weg von diesem Denken, es muss immer 1:1 das Fleisch ersetzen. Also das kann ja auch wieder ganz andere Vorteile bringen und andere tolle Nährstoffe enthalten. Und so sollten wir vielleicht auch ein bisschen da drauf schauen.
Ja. Eine gute Möglichkeit, eventuelle Mängel einer gewissen Aminosäure zum Beispiel im Pilz zu kompensieren, ist immer die Kombination mit anderen Rohstoffen, wie wir auch heute schon gehört haben. Also eine Kombi aus Getreide, einem Leguminosenprotein und unter Umständen einem Pilz beispielsweise, generiert dann ein vollständiges Aminosäureprofil, wie wir es im Tier auch finden würden. Insofern lässt sich dadurch geschickte Kombination einiges rausholen.
Mhm. Tom Funke ist im Nachbarstudio zugeschaltet. Herr Funke, was haben unsere Hörerinnen und Hörer, was Sie wissen möchten?
Ja, Herr Marquardt schreibt zum Beispiel, es werden auch Meeresalgen für den Ersatz in Erwägung gezogen.
Meeresalgen in der vegetarischen Küche. Wer kann dazu was sagen?
Also wir haben in jedem Fall bei der Verarbeitung oder bei der Herstellung von vor allem Fischersatzprodukten oder im allgemeinen Meeresfruchtersatzprodukten die Alge schon häufig eingesetzt als Minorkomponente, natürlich durch ihre Funktion als Geschmacksgeber, weil sie ja einen durchaus sehr maritimen Flavor mitbringt, aber auch durchaus als Proteinlieferant und auch die funktionellen Eigenschaften von der Alge, was also die Textur eines Lebensmittels angeht, ist auch nicht zu verachten. Insofern die große Problematik, die Industrie Industrie momentan ist, dass Algen nicht in so hohen Quantitäten zur Verfügung stehen, wie wir sie gerne hätten. Das heißt, tonnenweise ist sie leider noch nicht zu haben und dementsprechend auch noch sehr teuer. Aber ich denke, dass auch das sich sehr stark ändern wird in nächster Zeit.
Das heißt, industriell erzeugte Fischersatzprodukte, da können wir durchaus auf ein größeres Angebot warten, Frau Martin.
Absolut. Also daran gibt es bei uns auch seit jahrelanges Bestreben, daran zu forschen. Vor allem, ich denke, dem Thunfisch, vor allem dem Dosenthunfisch wird in Zukunft ein hoher Stellenwert zugetragen werden. Da gibt es ja auch durchaus schon Produkte in den Supermarktregalen. Wovon wir noch ein bisschen entfernt sind, aufgrund der etwas schwierigeren Textur, sind ganze Fischsteaks. Ja, wenn Sie mal dran denken, wie so ein Fisch eigentlich zerfällt, wenn man ihn schneidet, das hat ja eine fast gelige Struktur, die saftig ist, aber zugleich auch nicht so elastisch wie ein Fleisch. Und das ist technologisch nicht so einfach, das nachzubauen. Insofern brauchen wir da noch ein bisschen Zeit, aber es gibt durchaus schon Fischprodukte im Ersatzbereich, die man sehr gut essen kann. Also vor allem geformte wie Fischstäbchenersatz und sowas.
Frau Brunke, Sie ersetzen auch Fisch mit Pflanzen, aber ja, nicht auf technische Weise. Wie ersetzen Sie denn zum Beispiel einen Lachs?
Das kommt drauf an. Also Räucherlachs zum Beispiel kann man einfach machen aus Karotten und generell bei den Fischalternativen, die man selber macht zu Hause, kommen auch immer Algen zum Einsatz für diesen typischen Meeresgeschmack. Also kann man eben Möhren ganz kurz kochen und dann wiederum marinieren mit dem Einlegewasser von Kapern. Dann Kombu-Alge und auch wieder etwas Liquid Smoke und Zitrone. Oder man kann aus Jackfruit einen Thunfischersatz machen. Also es gibt wirklich ganz verschiedene Ansätze. Man kann auch aus Kichererbsen einen veganen Thunfischsalat machen oder aus Aubergine einen Backfisch. Das geht alles super.
Und wir haben eine Mail bekommen aus Lübeck zum Thema Schwefelporling. Und da schreibt uns ein Hörer, dass der Schwefelporling bei ihm einen Obstbaum befallen hat und vielleicht wäre es eine Idee, ihn im Garten zu ziehen. Herr Funke, weitere Fragen der Hörerinnen und Hörer.
Genau, noch eine Frage zu einem weiteren Ersatzprodukt. Da kann man ja auch Ei ersetzen. Und da fragt eine Hörerin, Frau Spätling, woraus besteht denn dieser Eiersatz?
Das ist vielleicht eine Frage an Frau Klapp.
Ja, also Ei kann man ja auf unterschiedliche Weisen ersetzen und dieser klassische Eiersatz, den es mittlerweile auch im Supermarkt zu kaufen gibt, der, das ist so meistens in so Pulverform, der besteht einfach nur aus Stärke, Sojamehl ist noch drin, vielleicht noch entsprechend Aromen und mehr ist das eigentlich auch nicht. Man kann aber Ei, je nachdem, was es eben im Rezept bewirken soll, ersetzen, zum Beispiel mit Leinsamen, also geschrotete Leinsamen als Bindemittel. Wenn man sich zum Beispiel einen Gemüse-Patty selber macht für den Burger, dann kann man auch Tomatenmark verwenden. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Eier zu ersetzen. Oder wenn man zum Beispiel auf das Frühstücksei steht, also Rührei, dann kann man das einfach auch mit Tofu machen. Und da gebe ich den Tipp, Kala Namak zu verwenden. Das ist ein Schwefelsalz, das so diesen ganz typischen Eigeschmack ins Rezept bringt.
Mhm. Herr Funke, weitere Fragen?
Ja, eine andere Frage beschäftigt sich mit Insektenbürgern. Die gibt es ja auch. Und Herr Hoffmann möchte wissen, wo es diese Insektenbürger denn jetzt schon zu kaufen gibt.
Kann da aus dieser Runde jemand antworten? Insekten sind ja auch Tiere.
Ja, nicht vegan.
Und auch nicht vegetarisch. Aber weiß denn trotzdem jemand, wo es so etwas zu kaufen gibt?
Also mir sind durchaus Startup-Firmen bekannt, die, ich weiß nicht, ob ich die Namen jetzt einfach so nennen kann, aber unter anderem zum Beispiel bei der Bug Foundation, also da gibt es die Burger zu kaufen. Ich weiß nicht, inwieweit die einen Online-Versand haben. Ja, aber auch da gibt es ganz viele Entwicklungen hin zu insektenbasierten Produkten, häufig aus Mehlwürmern hergestellt. Und natürlich, ja, also Herr Ehring, Sie hatten es gesagt, natürlich ist natürlich ein Insekt ein Tier und dementsprechend muss man sich da dieselben ethischen oder moralischen Fragen stellen wie bei einem gewöhnlich bisher konsumierten Tier. Aber dennoch sind natürlich Insekten bieten schon viele Vorteile, wenn man jetzt sagt, man nimmt in Kauf, weiterhin Tiere zu essen, allerdings eventuell unter günstigeren Aufzuchtbedingungen, wie wir sie zum Beispiel jetzt bei einer Schweinezucht vorfinden.
Käse ohne Milch war mal als Analogkäse verpönt und hat heute das Gütesiegel vegan. Woraus wird er hergestellt? Wer kann darauf?
Soll ich antworten?
Ja, gerne, gerne.
Also die, auch da kommen die Pflanzenproteine als Grundsatzrohstoff zum Einsatz. Sie werden dann meistens mit Wasser gemischt und einer Fermentation unterzogen, also wie auch, wie wir heute schon gehört haben, Tofu oder beispielsweise Seitan. Und da werden Mikroorganismen verwendet, die wir auch bei der klassischen Käseherstellung verwenden, also Lactobacillen in etwa, die dann durch die fermentativen Prozesse den Käse erstmal strukturieren natürlich, also dass er eine Textur bekommt und nicht einfach nur als Pflanzenmilch vorliegt. Und auch die klassischen käsigen Aromen kann man mit der Auswahl geeigneter Mikroorganismen steuern, sodass wir dann ein Produkt erhalten, welches dem Käse sehr gleichkommt. Ein Vorteil der Fermentation von Pflanzenmilch ist ebenfalls, dass man die in etwa ungünstigen oder unter Umständen ungünstigen Bitterkomponenten, die wir ja von vielen Pflanzenproteinen kennen, weitestgehend unterdrücken kann bzw. abreichern, indem die Mikroorganismen da ganz normal ihre Arbeit verrichten sozusagen.
Ich würde dazu noch gerne was ergänzen. Ich finde immer die Bezeichnung Analogkäse jetzt für die pflanzlichen Käsealternativen, die auf den Markt kommen, total irreführend, weil das hat eigentlich nicht so viel mit Analogkäse gemein, weil erstmal Analogkäse war auch nie rein pflanzlich. Da waren immer auch tierische Fette enthalten. Das war einfach auch kein hochwertiges Produkt und das haben wir jetzt eben bei den pflanzlichen Käsealternativen. Also wenn man da in den Supermarkt mal geht, wird man Käsealternativen auf Cashew-Basis, auf Mandelbasis finden, dass die fermentieren worden. Also das ist wirklich ein hochwertiges Produkt mit hochwertigen Rohstoffen, die einfach den Namen Analogkäse überhaupt nicht verdient haben.
Herr Funke, welche Fragen haben unsere Hörerinnen und Hörer noch?
Welches pflanzliche Fett ist gut geeignet zum Braten, fragt Frau Becker. Früher hat die Hörerin ein tierisches Fett genutzt und fragt jetzt, welches pflanzliche Fett geeignet wäre.
Da weiß vielleicht Frau Brunke eine gute Antwort drauf.
Also ich brate auch gerne tatsächlich mit Olivenöl. Man muss nur aufpassen, dass man es nicht zum Frittieren jetzt benutzt. Also der Rauchpunkt darf nicht überschritten werden. Dann ist es aber ein super gesundes Öl mit wertvollen Nährstoffen, was gut geeignet ist. Und super, wenn man jetzt höher erhitzen möchte, ist zum Beispiel auch Avocadoöl geeignet. Teilweise verwende ich auch Kokosöl. Also ich gucke immer ein bisschen, je nachdem, was man damit zubereitet.
Feldwald- und Wiesenöl ist Rapsöl. Verwenden Sie das nicht so gerne?
Das verwende ich, wenn eher für Rohkostgerichte. Also damit erhitze ich eigentlich nicht wirklich.
Eine Fleischalternative zum Selbermachen ist seit Jahrzehnten der Bratling. Frau Klapp, wie mache ich am besten einen Bratling?
Ach, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich persönlich mache das am liebsten mit Kichererbsen oder mit Kidneybohnen. Die zerkleine ich dann eben, füge noch Kräuter hinzu, ein bisschen Haferflocken, dann das Tomatenmark, ganz wichtig für die Bindung, ein bisschen Semmelbrösel und noch gut würzen. Und dann kann man daraus sich Bratlinge formen und in der Pfanne anbraten.
Gut würzen heißt welche Gewürze?
Ja, Salz, Pfeffer natürlich, ein bisschen Paprikagewürz. Wenn man Raucharoma mag, kann man auch noch ein bisschen Rauchsalz dazugeben. Und ich mache immer ganz gerne mit frischen Kräutern, bringe ich immer Geschmack da rein. Da nehme ich dann Petersilie oder auch mal Koriander, genau.
Frau Brunke, Grünkernbratlinge sind ja ein Klassiker. Was ist Grünkern und warum sollte ich das verwenden?
Ja, Grünkern ist Dinkel, glaube ich. Ehrlich gesagt erwischen Sie mich da jetzt, weil ich noch nie tatsächlich einen Dinkel oder einen Grünkernbratling gemacht habe.
Grünkern hört sich nicht ganz reif an.
Ja.
Vielleicht kann jemand anders was dazu sagen.
Ich glaube, es ist Dinkel auf jeden Fall irgendwie halb reif. Und das ist, also ich würde sagen, das hat man eigentlich so früher, als es noch nicht so viele Alternativen war, gerne benutzt, um so Bratlinge zu machen.
Ja, Herr Funke, weitere Fragen unserer Hörerinnen und Hörer?
Frau Kötter-Frese fragt oder sagt, sie leidet an einer Histaminintoleranz und hat zusätzlich eine Glutenunverträglichkeit. Viele pflanzliche Nahrungsmittel kann sie deswegen nicht benutzen, Hülsenfrüchte oder Sonnenblumenöl etc. Sie fragt, wie kann sie sich denn dennoch weitgehend vegan ernähren?
Wer kann zu dieser Frage etwas sagen bei Unverträglichkeiten? Vielleicht Frau Klapp?
Ja, ich überlege gerade, also Pseudogetreide dürften da kein Problem sein, also sowas wie Amaranth und Buchweizen. Andere Hülsenfrüchte, ich müsste gerade überlegen, da sind auch teilweise, sind die auch histaminhaltig. Da müsste ich jetzt auch nochmal im Detail nachschauen. Ja, aber
ich könnte was sagen.
Weiß da jemand anders noch was?
Ja, gerne.
Ja. Also ich könnte sagen, also zum Beispiel Sonnenblumenhack funktioniert gut bei Histamin. Amaranth, wie schon gesagt wurde, Hanfprotein, Brokkoli, Hirse, Kürbisprotein, Mandelprotein, Quinoa würde gehen. Ja, also es gibt eigentlich schon viele Sachen, die da gut verträglich sind. Auch jetzt bei vielleicht Milchalternativen, Mandeldrink, Mandeljoghurt und Haferdrink zum Beispiel würde auch gehen.
Mhm. Ja.
Also das ist eine ganze Reihe. Und man muss sagen, es ist auch immer individuell so ein bisschen bei Histamin. Der eine verträgt das besser.
Eine ganze Reihe von Möglichkeiten und der Schwefelporling zieht sich durch die dritte Sendestrecke. Herr Mäder aus Erfurt sagt, man sollte ihn nicht kultivieren, er zerstöre nämlich die befallenen Stämme. Und damit haben wir noch Zeit für Hörerfragen von Tom Funke.
Und zwar gibt es da noch eine Frage von Annette M. Sie fragt oder sagt, sie lebt seit vielen Jahren als Vegetarierin und nehme B12 in Form von veganen Tropfen ein. Würden Sie da eine andere Methode empfehlen, fragt sie.
Das ist eine Frage, die sich vielleicht an Frau Klapp richtet. Frau Klapp.
Bitte an mich?
Ja, ja.
Ja, ja,
Vitamin B12.
Genau, ich nehme tatsächlich auch, Vitamin B12 nehme ich persönlich sogar auch in Tropfen. Von daher machen Sie alles richtig, immer auf die Dosierung so ein bisschen achten und regelmäßig auch Blut untersuchen lassen, so einmal im Jahr und dann ist das völlig in Ordnung.
Eine Alternative ist auch Vitamin B12 in Zahnpasta, auch das gibt es. Grillen ohne Fleisch, was eignet sich da besonders? Eine Frage in die Runde, vielleicht mit den Lieblingsrohstoffen. Ja, Frau Brunke, vielleicht als erstes.
Also ich finde auf jeden Fall auch einfach lecker gegrilltes Gemüse, zum Beispiel Riesenchampignons, die lecker mariniert sind oder Fleischalternativen aus selbstgemachtem Kichererbsen-Seitanfleisch. Das mache ich tatsächlich super gerne, dass ich da meinen eigenen Fleischersatz nehme und das dann mariniert auf den Grill schmeiße.
Frau Martin und Frau Klapp, haben Sie auch noch Lieblingsgrillprodukte
auf der Vegetarier? Ja, bei mir wären es natürlich die Burger-Alternativen. Da gibt es ja mittlerweile auch total vielfältige, nicht nur auf Sojabasis, sondern auch aus einer Kombination aus anderen Pflanzenproteinen. Schön daran ist natürlich, dass man so ein bisschen mit Rote Beete die Farbe des klassischen Burgers erhalten kann, die sich dann beim Braten oder beim Grillen in dem Fall dann eben auch braun färbt, was ich ganz nett finde, wo man so die Optik eines blutigen Kerns noch bewahren kann, falls jemand darauf Wert legt, der gerne Fleisch aß bisher. Und ansonsten, also Würstchen im Allgemeinen aus der vegetarischen, veganen Ecke sind auch zu empfehlen, wobei ich da sagen muss, so dass das Würstchen mit Knack, das lässt auch noch ein bisschen auf sich warten. Da müssen wir mal gucken, wie die nächsten Grillsaisons so ausfallen.
Also vegetarische Blutalternativen gibt es dann auch in Form von Roter Beete. Herr Funke, was wollen unsere Hörerinnen und Hörer noch wissen?
Herr Christoph hat angerufen, er kocht für seine fünfköpfige Familie öfters vegetarisch. Ihm stört aber der Verpackungsmüll. Und da die Frage, wie könnte er in Zukunft Verpackungsmüll vermeiden?
Das ist eine Frage an Frau Martin, die ja bei der Industrie dafür auch mit zuständig ist.
Ja, also ich denke, dass sich auch verpackungsseitig einiges verändern wird. Es gibt ja durchaus bereits erste Bestrebungen, dass Verpackungen aus ja, nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden, die demnach dann auch kompostierbar sind. Und was ich auch dazu sagen kann, wovon ich stark ausgehe, dass es in Zukunft auch offene Fleischtheken geben wird, wo Sie beispielsweise zu einem Metzger gehen können, der eventuell tierische sowie vegane Produkte anbietet und der Laden stark abgetrennt ist, je nach Produktkategorie, und sie dann auch mit ihren eigenen Verpackungsmedien in den Laden gehen können und sich das Produkt sozusagen frisch aus der Theke holen können.
Das gibt es ja sogar auch schon teilweise, ja. Vegane Metzgereien.
Mhm. Genau.
Hefeflocken, ist das ein schöner Name für Glutamat, das in Lebensmitteln erlaubt ist, aber einen ziemlich schlechten Ruf hat, Frau Klapp?
Nein, also das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit diesen Geschmacksverstärkern, sondern das ist ein natürliches Würzmittel, was eben zum Einsatz kommt, unter anderem eben in Fleischalternativen, aber zum Beispiel auch in Käsealternativen. Das gibt es im Biomarkt zu kaufen als Produkt, und damit kann man dann wirklich seine Speisen würzen. Da sind B-Vitamine drin, also das ist sogar einfach auch ein gesundes Produkt und hat nichts mit diesem zu Recht verschriebenen Geschmacksverstärker zu tun.
Herr Funke, eine Frage bekommen Sie noch unter, vielleicht. Ja. Eine kurze.
Ingo Könke schreibt uns, er lebt seit vielen Jahren vegetarisch und hat sich jetzt aber mal die Zutatenliste von Fleischersatzprodukten angeschaut. Und er sagt, ihm erscheint das nicht gesund, was da verarbeitet wird. Wie könnte er da gesünder leben?
Also das ist ein auch sehr häufig sich haltender Vorwurf an die Industrie. Die Zusatzstoffe, die enthalten sind, versuchen einzig und allein die Funktionen, die wir im Fleisch haben, zum Beispiel gute Gelierung, Bissfestigkeit und so weiter, zu ersetzen. Dementsprechend, man muss so ein bisschen eine Gratwanderung gehen zwischen ein optimal schmeckendes Produkt mit eventuell der ein oder anderen Zutat mehr oder ein Produkt, was niemandem schmeckt, was aber dann nur 3 Zutaten aufweist. Und auch da ist es so, dass wir gerade in der Forschung versuchen, diese Zutatenliste extrem zu reduzieren. Also im Moment gilt, okay, wir verwenden die Zutaten, die die beste Fleischalternative generieren, aber auch das wird sich verändern zu kürzeren Zutatenlisten, und da gibt es auch durchaus schon die ein oder anderen Produkte im Regal, die mit 3 Zutaten auskommen, also mit einem Pflanzenprotein, einer Pflanzenfaser und einem Pflanzenöl zum Beispiel.
Ich möchte der Frau Martin zustimmen, nur noch kurz ergänzen, dass die Länge der Zutatenliste noch kein Indikator dafür ist, ob ein Produkt gesund oder ungesund ist, weil viele Hersteller auch einfach alle Gewürze und Kräuter auflisten, die im Produkt enthalten sind, und so kommt natürlich auch eine lange Liste zusammen, und man muss sich natürlich auch nochmal die einzelnen Stoffe anschauen. Wenn da zum Beispiel Dextrose draufsteht, ist es nichts anderes als Traubenzucker, oder Ascorbinsäure ist nichts anderes als Vitamin C, das zur Haltbarmachung genommen wird. Also auch da vielleicht immer ein bisschen differenzierter als Verbraucherin nochmal draufschauen.
Der Marktplatz geht damit zu Ende. Danke an meine Gäste Dr. Anna Martin, Annalena Klapp und Elisa Brunke. Danke an Tom Funke für die Hörerfragen, an alle Hörerinnen und Hörer, die sie gestellt oder auch einfach nur zugehört haben. Danke an Regie, Technik und Telefonteam. In der nächsten Woche macht Henning Hübert die Corona-konforme Urlaubsplanung zum Marktplatzthema. Und gleich kommt die Sendung Umwelt und Verbraucher mit Sandra Pfister am Mikrofon. Unter anderem mit einem Beitrag aus Schweden, wo die Regierung den Standort für ein Atommüllendlager bekannt gibt. Und für das Interesse am Marktplatz bedankt sich Georg Ehring.